Tschüss Medienbruch, der Tags-Podcast der HSP.
So, noch ein Schluck Kaffee zum Beginn. HSP live um 11. Letzte Woche hatten wir ja eine Brückentagwoche. Deswegen ist die Sendung mit Thorsten ausgefallen. Aber im Juni werden Thorsten und ich wieder mit euch über das Thema Tax-Compliance sprechen. Heute zu Gast, ihr seht es schon links neben mir, sitzt der Hendrik. Hallo Hendrik.
Hallo.
Ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach selber vor, wer du bist, was du machst und warum du hier bist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung, Paul.
Gerne.
Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologierecht, bin in der Kanzlei Beck Rechtsanwälte tätig und habe die Ehre, für die HSP als externer Datenschutzbeauftragter tätig zu sein.
Und deshalb Anwalt hier, für IT-Recht.
Genau, und deshalb hier auch der Bezug zu diesem Thema, genau.
Genau. Vielleicht nochmal kurz abgeholt, worum es heute eigentlich geht. Wir haben euch ja in den letzten Wochen immer angeteasert, dass wir demnächst die erste komplett in der Cloud stattfindende Projektart zur Verfügung stellen werden, die Vorsorgeakte. Dazu dann später nächste Woche mehr. Und wir haben halt immer wieder die Situation, dass von euch die Fragen kommen, sind die Daten in der Cloud sicher, sind sie nicht sicher, beziehungsweise was tut ihr als HSP, dass die Daten dort sicher bleiben? Und deswegen soll diese Sendung dazu dienen, diese Themen mal aufzuarbeiten, beziehungsweise offen und ehrlich zu kommunizieren, wie Hendrik mit unserer Entwicklungsmannschaft das Ganze so gestaltet hat, dass es sicher ist. Denn gerade bei der Vorsorgeakte liegen ja höchst sensible Daten irgendwo auf einem Server. Und ich glaube, das erste Märchen, was wir mal abräumen können, ist, Daten, die auf einem Server lokal in der eigenen Kanzlei, im eigenen Unternehmen liegen, sind super sicher.
Klar, ich meine, das ist immer die Überlegung, wo speichert man seine Daten? Wir haben hier ein ausfallsicheres Rechenzentrum ausgewählt, zertifiziert, was tatsächlich auch Wartungsarbeiten während des laufenden Betriebes ausführen kann. Also insgesamt ein Hochsicherheitsrechenzentrum. Ich sag mal, die Apokalypse wird es auch nicht überstehen, aber ansonsten sicherlich deutlich sicherer als der eigene Serverraum in der Kanzlei.
Ja. Vielleicht noch ein bisschen was zum Backup-Konzept. Also wir haben dort ein Rechenzentrum. Es ist kein Amazon und es ist kein Microsoft. Wir haben uns ja ganz bewusst für einen deutschen Anbieter mit deutschen Servern lokal in Deutschland entschieden. Da hatten wir ja verschiedene Anbieter vorneweg geprüft. Das war ja schon vor 2 oder 3 Jahren, als wir die ersten Schritte in die Cloud gemacht haben. Mhm. Haben dann auch bestimmte Angebote verworfen, weil uns halt nicht sicher war, wie verändern sich die Serverstandorte über die Zeit. Aber hier haben wir einen Anbieter, der wirklich regional tätig ist. Aber wie du sagtest, mit all den Anforderungen 27001 und was es da alles gibt, also höchste Anforderungen auch für den Berufsstand der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Notare gegeben. So, Backup-Konzept. Es finden regelmäßig konstant Backups statt, werden entsprechend auch historisiert und lange vorgehalten, auch immer wiederkehren, sodass wir auf einen bestimmten Zeitpunkt zurückspringen können, wenn wir denn müssten. Und es werden Daten auch in einem zweiten Brandabschnitt, nicht nur dort im Rechenzentrum, sondern auch in einem anderen Backabschnitt vorgehalten, sodass wir auch in der kürzester Zeit die OptiText Cloud komplett wieder hochfahren könnten, wenn das Rechenzentrum dort, das primäre Rechenzentrum von heute auf morgen, nicht mehr verfügbar wäre. Das heißt, da ist die Ausfallsicherheit absolut gegeben. So, dann hattet ihr ein Thema mit dem Thema Verschlüsselung von Datenbanken.
Ja, also tatsächlich bei diesem Thema digitale Vorsorgeakte geht es ja um extrem sensible Daten, die, wenn sie kompromittiert werden, zu ganz großen Schäden führen können. Und deshalb da der Gedanke, allein Datenbankabflüsse zu verhindern und zu sagen, die Daten sind verschlüsselt und jemand könnte dann irgendwie versuchen, sie zu entschlüsseln, das hätte nicht ausgereicht. Deshalb haben wir gesagt, wir machen hier ein doppeltes Verschlüsselungskonzept. Wir haben einmal den persönlichen Schlüssel für den Nutzer, das ist das Passwort. Das wiederum wird aber durch einen weiteren Schlüssel verschlüsselt, gespeichert und nur über diese Kombination der zwei Schlüssel ist dieser Zugriff überhaupt möglich. Bei der Abwägung muss man sich dann natürlich die Frage stellen, will man es noch sicherer machen, noch mehr verschlüsseln, was irgendwann dazu führen kann, dass man mit dem Produkt gar nicht mehr arbeiten kann. Und ich sag mal, das war die Herausforderung, da einen vernünftigen und ja angemessenen Weg zu finden.
Ja, vielleicht mal so ein Beispiel. Wir hatten ja sehr lange und sehr intensiv über das Thema diskutiert, wie werden Passwörter zu irgendwelchen Plattformen, die man in der Vorsorge speichern möchte, in der Datenbank gespeichert. Und genau da kam das Thema nämlich hoch. Ne?
Genau.
Das Passwort wird erstmal wird es nicht im Klartext angezeigt, aber dann liegt es ja in der Datenbank. dann muss es in der Datenbank so abgeschlecht werden, dass man es nicht im Klartext dort rauslesen könnte, hätte man Zugriff auf die Datenbank. Also wird das dort in dem Datenbankfeld schon verschlüsselt gespeichert, sodass man es nicht klar auslesen kann. Und dann ist die Datenbank selber auch noch verschlüsselt. Das heißt, angenommen, jemand würde diese Datenbank bekommen, hilft es ihm nicht, weil er den Schlüssel nicht kennt, um die Datenbank zu entschlüsseln. Und dann den Schlüssel nicht kennt, um diese spezifischen Felder wieder zu entschlüsseln. Das heißt, schon relativ schwierig. Bedeutet aber auch, und das ist die Abwägung, um das nochmal deutlich zu machen, wenn ein Kunde sein Kennwort zu der Plattform verliert, das Initial, das Master-Kennwort, dann haben auch wir keine Chance mehr, an die Daten ranzukommen.
Das ist damit verbunden, muss man natürlich auch immer abwägen. Ja. Und das ist dann immer wieder die Aufgabe der Kunden, sicherzustellen, dass diese Passwörter da sind. Richtig. Keine Frage.
Das heißt, ich brauche eine Vorsorgeakte für die Vorsorgeakte.
Ja, auch wieder die Frage, wie weit geht man? Aber letztlich ist ja bei diesen ganzen Themen Passworttresore und so immer die Frage, wenn man so ein Produkt einsetzt, gewinnt man im Bereich Datenschutz, Datensicherheit, weil man eben wirklich nicht, ich sag mal, zu irgendwelchen Excel-Tabellen oder solchen Themen übergehen muss, die nun einfach leicht angreifbar sind. Und ja, auch hier könnte irgendwie etwas schiefgehen, wenn ich das Masterpasswort verliere. Aber irgendwo muss man dann auch sagen, alles kann man eben auch nicht verhindern. Das war die Apokalypse, die ich vorhin meinte.
Ja, sehr gut. Ich denke, dass ist damit ganz deutlich geworden, was uns dort wichtig war und warum das auch ein bisschen Zeit gekostet hat, viele Runden gedreht haben, bis wir dann die optimale Lösung gefunden haben und ein Setup, wo wir sagen, hey, ja, so kann es noch laufen, ist auch noch praktikabel. Ne? Es muss ja praktikabel bleiben am Ende. Genau. So, ein anderes Thema, was in dem Zusammenhang immer wieder mal bei uns aufploppt, ist das Thema Tools von Dritten, wie zum Beispiel Übersetzung, DeepL, oder Verwendung von künstlicher Intelligenz, KI. Und da ist es mir an dieser Stelle erstmal sehr, sehr wichtig zu sagen, dass wir in unsere Plattform, in die OptiText-Plattform, keine KI fest eingebaut haben oder auch kein DeepL fest eingebaut haben, sondern jeder Anwender hat die Chance und hat auch, der Anwender muss konkret bei den Anbietern DeepL oder OpenAI selbst ein Konto anlegen, um dort die entsprechenden Schlüssel zu erzeugen, die dann bei uns in der Anwendung hinterlegt werden. Ich möchte euch das mal zeigen, wie das aussieht, indem wir mal kurz hier auf meinen Bildschirm schauen. Vielen Dank, Pascal. So, wenn ich mich jetzt hier anmelde als Administrator, dann habe ich hier den Punkt DeepL. Und jetzt sehen wir hier oben schon, hier hinterlege ich den Schlüssel. Da wird der Schlüssel hinterlegt, den ich in meinem DeepL-Konto hinterlegt habe. Wir sehen hier auch, dass unsere Software anhand des Schlüssels und einer Anfrage bei DeepL erkannt hat, aha, die Kontoart ist DeepL API Pro. Und ich muss ganz konkret hier an der Stelle sagen, erstens möchte ich noch DeepL Write nutzen. Das ist hier dieser Punkt. Ja. Hier an der Stelle. Und ich muss ganz konkret sagen, welche Sprachen ich tatsächlich verwenden möchte. Das heißt, ich habe voll den Zugriff darauf, wie ich das Ganze nutze. Bei DeepL ist es relativ einfach. Wir haben definitiv Server in der EU, deutsches Unternehmen aus Köln, auch wenn die mittlerweile sehr international unterwegs sind. Allerdings sieht es ein bisschen anders aus, wenn es um das Thema KI und OpenAI geht. Da habe ich halt das Thema nicht mehr. Direkt, dass ich sagen kann, hey, ich möchte Server in der EU, Datenschutzthemen, da sind es definitiv Server in den USA. Es sei denn, ich habe ein persönliches Agreement mit der OpenAI geschlossen. Das passiert nur auf Anfrage, muss man an Sales schreiben. Und dann kann ich, sofern ich mit denen dieses Agreement beschlossen habe, auch preislich auseinanderdividiert habe und das geklärt habe, kann ich vorgeben, dass meine Instanz, die ich bei OpenAI angelegt habe, auf europäischen Servern gehostet wird. Und zwar ist es so, wenn ihr auf, ich mache das mal, kann ich jetzt hier nicht zeigen, aber wenn ihr auf plattform.openai.com geht und dort ein Konto anlegt, dann legt ihr ein Projekt an. Und wenn ihr dieses Agreement mit OpenAI habt, könnt ihr in dem Projekt sagen, bei der Anlage des Projektes, dieses Projekt soll gehostet werden auf Servern in der EU. Und in diesem Projekt legt ihr dann die API-Keys, also diese Schlüssel an, die dann hier auch bei uns in der Software, ich zeige es jetzt mal in Verbindung von unserem Windows-Client, hier unter Netzwerkverbindungen eingetragen werden. Ja, ist noch ein Fehler, weil ich eine Testversion habe. Hier wird der Schlüssel entsprechend hinterlegt von eurem eigenen Projekt in eurem eigenen OpenAI-Konto. Soweit eigentlich doch erstmal alles datenschutztechnisch sauber, oder?
Total. Also letztlich ist da aber auch immer die Frage, das Entscheidende ist ja, dass man auf Entwicklungen reagieren muss. Und klar, ich finde, DeepL ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich gerade gestern eine Nachricht gehört habe, ich habe es nicht weiter verifiziert, dass der Umzug in die AWS Cloud geplant ist, wo man auch wieder sagt, ein deutsches Unternehmen entscheidet sich, mit einem gut laufenden Produkt in den AWS-Kosmos zu gehen, und dann muss man für sich wieder bewerten können, dürfen wir dieses Tool so nutzen, ergeben sich dadurch Änderungen, und genau durch diese Schnittstellen, die hier geschaffen werden, kann ich darauf unverzüglich reagieren, kann andere Tools einbinden, und genau darauf achtet ihr ja auch in der Entwicklung, das möglichst breit zu streuen, diese Möglichkeiten, Schnittstellen zu nutzen.
Ja, genau. So, dann vielleicht noch ein anderer Punkt, der an der Stelle auch immer wieder hochkommt, ist das Thema Training. Also es geht ja nicht nur darum, gehen die Daten aus der Applikation auf irgendwelche Server, werden dort verarbeitet, was DeepL betrifft oder KI betrifft, und kommen dann zurück in die Applikation. Es geht auch darum, was machen diese Applikationen DeepL und KI mit den Daten, die ich hinschicke. Also erstmal ist es so, dass ich als Anwender immer Hand drauf habe, was ich an diese Plattform schicke. Es geht nichts, ohne dass ich es nicht mitbekomme und ich aktiv getriggert habe an diese Plattform. Schon mal der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, bei DeepL ist es so, DeepL kann ich nur dann trainieren, wenn ich die Glossar-Funktion verwende. Glossar bedeutet, ich habe eigentlich eine Tabelle mit zwei Spalten, nur einfach ausgedrückt, links ist meine Wörter und rechts schreibe ich daneben, wie ich es übersetzt haben will oder eben nicht übersetzt haben will, wenn ich diese Texte oder dieses Wort an DeepL schicken würde. Das ist die einzige Funktion, wie ich DeepL trainieren kann. DeepL ist sonst nicht von mir mit meinen Daten trainingsfähig und nützt auch meine Daten nicht an der Stelle. Verhält sich dort aus meiner Sicht sehr DSGVO-konform. So, bei OpenAI, da ist es halt noch ein bisschen anders. Ich zeige euch mal einen Screenshot oder eine Webseite. Und zwar ist das hier, die URL, die werden wir euch gerne zur Verfügung stellen, die Webseite, wo für Entwickler beschrieben ist, wie die API, dieses Application Programming Interface, diese Schnittstelle in Applikationen wie unsere integriert werden kann. Und da geht es unter anderem hier unten auch über das Thema, was passiert mit den Daten. Und wir sehen hier diese verschiedenen Endpunkte, die wir in unserer Software ansprechen und ob diese Daten für ein Training verwendet werden können oder wie lange die Daten dort auf den Servern verbleiben. Wir sehen hier zum Beispiel die Spalte, erste Spalte, hier überall No. Das heißt, egal welchen Aufruf wir aus unserer Applikation an OpenAI schicken, es wird nie für Training verwendet. Was allerdings hier teilweise ist, hier steht es, dass Daten gemonitort werden und bis zu 30 Tage dort liegen können. Und da ist es so, dass wir bei uns in der Software tatsächlich eine Funktion eingebaut haben, in dem Moment, wo ich an die KI, an OpenAI etwas schicke, bleiben die Daten so lange in der KI stehen, bis ich den Chat in unserer Software schließe, dann wird sofort auch alles an OpenAI als Löschbefehl geschickt, lösch mir wieder alles. Es sei denn, das ist eine Funktion, die mit dem nächsten Release 26.1 kommen wird, ich schicke ganz bewusst Daten und sage über OptiText, dass die Daten in der KI bleiben sollen für weitere Projekte. Das betrifft zum Beispiel, nehmen wir Verrechnungspreisdokumentation, ich habe eine Verrechnungspreisrichtlinie in meinem Unternehmen, und die möchte ich nicht nur für die Mutter und die Tochter und die Schwestergesellschaft für deren Verrechnungspreisdokumentation verwenden, sondern für die anderen Gesellschaften auch. Und dann müsste ich jedes Mal, wenn ich sage, liebe Software, erstelle mir auf Basis der Sachverhaltsdokumentation, der nächsten Angemessenheitsdokumentation, diese Verrechnungspreisrichtlinie immer wieder mit hochladen. Das könnte nervig werden. Deswegen habt ihr dort die Möglichkeit für euch zu entscheiden, diese Datei, die soll da liegen bleiben bei OpenAI, die liegt in meinem Projekt. Liegt zwar nicht auf deutschen Servern, wenn ich nicht die Vereinbarung habe, oder nicht auf europäischen Servern, wenn ich nicht die Vereinbarung habe, aber ich habe die Hand drauf, was ich dort liegen lasse oder was ich bewusst, nachdem der Chat geschlossen ist, gleich wieder gelöscht haben möchte. Das ist aus meiner Sicht, und da würde mich jetzt mal deine Einschätzung interessieren, der eigentlich optimale, datenschutztechnisch sauberste Weg, der möglich ist.
Absolut. Ich glaube, insgesamt muss man sich bei diesen Themen immer die Frage stellen, digitale Souveränität, was können, was wollen wir als Unternehmen nutzen? Und sicherlich bei den ganzen KI-Themen, solange ich in die US-Modelle als Beispiel gehe, wird da ein gewisses Risiko mitschwingen. Das kann man gar nicht wegdiskutieren, aber letztlich genau diese Frage. Ich muss wissen, was passiert mit meinen Daten. Ich muss wissen, wo teile ich, wo wird trainiert oder eben nicht trainiert und an welcher Stelle kann ich für meine eigenen Zwecke Templates, Daten hinterlegen, die ich dann immer wieder benötige. Also insgesamt ein super Ansatz. Ich sag mal bei dieser Frage, was ist DSGVO-konform, muss man auch ehrlich sagen, dass die Aufsichtsbehörden das Thema KI ja auch erkannt haben. Viele Hilfestellungen zur Verfügung stellen, Orientierungshilfen und wirklich auch deutlich sagen, das muss man berücksichtigen. Das waren Themen, die bei uns ja in der datenschutzrechtlichen Beratung auch immer eine Rolle gespielt haben. Wir haben geguckt, was müssen wir als Anbieter, als Hersteller einer Software berücksichtigen, und genau diese Prozesse laufen vernünftig und führen dann zu solchen Produkten. Und immer wieder, ja, das Recht, die Anbieter können sich ändern. Es kann ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof kommen, mit dem es dann wieder extrem schwierig wird, mit US-Anbietern zu kooperieren. Das ist auch so ein bisschen zu befürchten, dass der Markt sich da wieder bewegen wird. Aber genau darauf sind wir vorbereitet und gucken ständig.
Das macht ja auch unsere Zusammenarbeit aus, dass du diesen Legal-Part im Blick behältst und uns sagst, hey, wir haben da ein Thema, wir müssen da mal gemeinsam draufschauen und das gegebenenfalls anpassen. Ja, habe ich noch was vergessen?
Aus meiner Sicht nicht. Insgesamt kann ich immer nur sagen, ich sehe diese zwei Ebenen. Ich sehe einmal bei dem Produkt den Datenschutz und sehe aber auch gerade bei der digitalen Vorsorgeakte diesen riesigen datenschutzrechtlichen Nutzen für die Verwender. Also letztlich schafft man Sicherheiten, dass man dauerhaft auf Daten zugreifen kann, auch wenn, ich sag mal, irgendwelche Personen wegfallen, deren Know-how wegfällt. Ja. Also insgesamt zwei Ebenen, die ich ganz wichtig finde bei dem Produkt.
Super. Vielen Dank, dass du da warst und da nochmal Einblick mit mir geben konntest in unsere Zusammenarbeit, als auch das, was nachher in dem Produkt vielleicht häufig hinter den Kulissen an Aufwand reingeflossen ist. Aber dass uns das deutlich wird, dass eure Daten, die eure Mandanten für uns ein hohes Gut sind und wir sie sicher halten. Und auch wenn man heute sagt, Daten ist das neue Gold, ne, ist es tatsächlich so, dass das uns überhaupt nicht hilft, weil wir an eure Daten nicht rankommen. Die Datenbanken sind verschlüsselt, wir können sie nicht entschlüsseln, wir können eure Daten nicht sehen. Das könnt nur ihr am Ende mit eurem Key. Und wenn ihr diesen Key uns nicht gebt, dann haben wir keine Chance, an die Daten zu kommen, die ihr selbst erfasst habt. Von daher, wenn ihr demnächst in die OptiTex Cloud geht, die ersten Projekte anlegt, bei der Anlage der Instanz einen Schlüssel, den müsst ihr euch gut aufbewahren, damit ihr da wieder rankommt, falls irgendwas Schlimmes passieren sollte.
Macht Sinn.
Ja. Okay, nächste Woche Mittwoch, letzte Sendung im Monat, HSP News. Wir haben das Release 26.03 vorgestern Abend veröffentlicht mit neuen Funktionen für Pillar 2. Darüber sprechen wir nächste Woche kurz und wir schauen dann mal in die OptiTex Cloud und in die Projektdatenvorsorgeakte, über die wir jetzt die letzten drei Wochen so intensiv mit euch gesprochen haben. In dem Sinne, macht's gut, wünschen euch ein schönes Wochenende, ein langes Wochenende, ne? Montag ist frei, Wetter soll gut werden, zumindest in Hamburg, wo auch immer ihr sitzt, ich weiß es nicht, aber Hamburg sieht gut aus.
Durchaus, ja. Auch von mir. Schönes, langes Wochenende.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.